Wir lesen heute das erste Kapitel im Propheten Joel. Das Wort des Herrn, das zu Joel, dem Sohn des Petuel, geschah: Hört dies, ihr Ältesten, und nehmt es zu Ohren, ihr Bewohner des Landes. Ist solches in euren Tagen geschehen oder in den Tagen eurer Väter? Erzählt euren Kindern davon und eure Kinder ihren Kindern und ihre Kinder der folgenden Generation. Was der Nager übrig gelassen hatte, fraß die Heuschrecke, und was die Heuschrecke übrig gelassen, fraß der Abfresser, und was der Abfresser übrig gelassen, fraß der Vertilger. Wacht auf, ihr Betrunkenen, und weint, heult, ihr Weinsäufer für alle, über den Most, denn er ist weggerissen von eurem Mund. Denn eine Nation ist über mein Land heraufgezogen, mächtig und ohne Zahl, ihre Zähne sind Löwenzähne, und sie hat das Gebiss einer Löwen. Sie hat meinen Weinstock zu einer Wüste gemacht und meinen Feigenbaum zerknickt. Sie hat ihn völlig abgeschält und hingeworfen, seine Ranken sind weiß geworden. Klage wie eine Jungfrau, die mit Sacktuch umgürtet ist, wegen des Mannes ihrer Jugend. Speisopfer und Trankopfer sind weggenommen vom Haus des Herrn. Es trauern die Priester, die Diener des Herrn. Verwüstet ist das Feld, verdorrt der Erdboden, denn verwüstet ist das Korn, vertrocknet der Most, dahin gewelkt das Öl. Steht beschämt, ihr Bauern, heult, ihr Winzer, über den Weizen und über die Gerste. Denn die Ernte des Feldes ist zugrunde gegangen. Der Weinstock ist vertrocknet und der Feigenbaum verwelkt. Granatbaum, auch Tadelbaum und Apfelbaum, alle Bäume des Feldes sind vertrocknet. Ja, vertrocknet ist die Freude, fern von den Menschenkindern. Umgürdet euch und klagt, ihr Priester, heult, ihr Diener des Altars. Kommt, übernachtet in Sacktuche, Diener meines Gottes. Denn Speisopfer und Trankopfer sind dem Haus eures Gottes entzogen. Heiligt ein Fasten, ruft einen Feiertag aus, versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes, zum Haus des Herrn eures Gottes und schreit zum Herrn um Hilfe. Wehe über den Tag, denn nahe ist der Tag des Herrn und er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Ist nicht die Speise vor unseren Augen weggenommen, Freude und Jubel aus dem Haus unseres Gottes? Verdorrt sind die Samenkörner unter ihren Schollen, verödet sind die Vorratshäuser, zerfallen die Scheunen, denn das Korn ist vertrocknet. Wie stöhnt das Vieh? Die Rinderherden sind bestürzt, weil sie keine Weide haben, auch die Schafherden wüßen. Zu dir, Herr, rufe ich, denn ein Feuer hat die Weideplätze der Steppe verzehrt, und eine Flamme alle Bäume des Waldes versenkt. Auch die Tiere des Feldes schreien lechzend zu dir, denn vertrocknet sind die Wasserbäche und ein Feuer hat die Weideplätze der Steppe verzehrt. Wenn man das so hört, dann steigt einem als erstes so die Situation in das Gedächtnis, die vor wenigen Wochen in Australien war. Feuer, wie sie noch nie da gewesen sind, haben den Osten des Landes verwüstet, sodass über 200 Leute dabei direkt umgekommen sind. Nur ist Australien am anderen Ende der Welt und wir haben eigentlich damit kaum was zu tun. Und bei uns ist Winter und es hat eher viel geregnet als wenig. Und man kann sich das dann leichter vom Leib halten. Voriges Jahr waren in Griechenland diese verheerenden Brände. Und dort sind etwa 40 Leute zu Tode gekommen und da war das dann schon näher. Dann kann man sich das besser vorstellen. Eine Situation, wie sie damals im Land Israel gewesen ist, und mitten in diese Situation hinein redet ein Mensch im Namen und im Auftrag Gottes. Ich frage mich, ob heute, wenn solche Katastrophen geschehen, Menschen überhaupt hören wollen, wenn einer kommt und sagt, Gott hat dazu Folgendes zu sagen. Wir sind ja in einer technisierten Welt, eher damit vertraut, dass es für jedes Problem irgendeine Lösung gibt. Natürlich auch eine Ursache. Und heute die Ursache, die in aller Welt, in alle Welt posaunt ist, ist ganz einfach. Die sagt, Klimakatastrophe, Menschen haben das verursacht. Da muss man eben was dagegen tun. Feinstaubplaketten, Energie sparen. Das sind so scheinbar die Rettungsmittel, um das heutige Verderben aus der Welt zu entfernen. Und das ist tatsächlich so, das ist so in Deutschland ganz verbreitet. Überall sonst fragt man sich nur kurz, was passiert eigentlich. Und deswegen ist die Frage auch für uns wichtig, was passiert eigentlich? Hat dieses Prophetenwort heute einen Bezug zu uns? Das Erste, was dort angesprochen wird, ist diese außergewöhnliche Situation, dass das Volk verpflichtet wird, ist der Nächsten und diese der Nächsten und diese den nächsten Generationen weiterzusagen, dass etwas passiert ist, was es in dieser Form noch nicht gab. Nämlich, wenn ich es mal ganz profan zusammenfasse, eine Heuschreckenkatastrophe, die es in dieser Art bis dahin nicht gegeben hatte. Heuschrecken gibt es ja verschiedenste Arten. Die Wanderheuschrecke ist so bekannt. Schwärme von Milliarden Tieren sind da gar nicht so selten. Aber hier lesen wir von vier verschiedenen Arten von Heuschrecken, wo eine nach der anderen eingefallen ist und das Land verwüstet hat, bis gar nichts mehr übrig geblieben ist. Es wird beschrieben, dass sogar die Rinde abgefressen wurde. Ich war vorige Woche in einem Weinbaugebiet und da ist mir das erstmal so richtig bewusst geworden, wie das ja aussieht, wenn die Reben oder der Weinstock beschnitten wird. Jetzt im Winter lässt man an diesen Zuchtstöcken immer nur eine einzige Rebe. Es wird unglaublich viel weggeschnitten, dass der Weinstock etwas so hoch wie das Pult und dann eine Rebe. Und in einer anderen Wuchsform hat man dann noch zwei. Und wenn man die unbeschnitten sieht, dann ist das natürlich richtig gewuchert im Laufe des letzten Sommers. Das wird jetzt alles weggeschnitten. Dann kann man sich gut vorstellen, wenn dort ein Heuschreckenschwarm drüber geht und noch danach eine andere Art und danach noch eine und danach noch eine, dann ist das abgeweidet inklusive dieser Rinde. Weiß geworden, sagte einer dieser Verse. Seine Ranken sind weiß geworden, Vers 7. Abgeweidet so weit, dass sich dieser Stock nicht mehr erholen kann. Wenn man in der Ranke schält, also wenn man eine Ranke zurückschneidet oder auch abfrisst, wenn man die Blätter abfrisst, dann treibt die nur aus. Aber wenn man die Ranke schält, dann ist das Leben endgültig rausgenommen. Da ist keine Möglichkeit, dass sich das regeneriert. Und das hat Gott in dieser damaligen Zeit zugelassen. Und zwar in einem Land, von dem gesagt wurde, das Land, in das ich dich bringen werde, welches von Milch und Honig fließt. Was berühmt war, gerade wegen seiner Weintrauben, die so gewaltig waren, dass sie mit zwei Leuten getragen werden mussten. Sodass selbst die größten Skeptiker sagten, das Land ist sehr gut, in das Gott uns bringen will. Aber sie haben sich ja gefürchtet vor den Bewohnern. Und dieses Land ist runtergewirtschaftet bis nicht nur der Luxus weg ist, sondern bis dass die Grundnahrung fehlt. Korn und Öl, das waren so die Grundnahrungsmittel, also der Olivenbaum und die Weizenfelder, das ist das, was das Mindeste für eine gesegnete Lebensführung ist. Und auch das ist mit weggenommen. Und in dieser Form gab es das Fujoe nicht. Wir lesen oft bei den Propheten, und es entstand eine Hungersnot, und dann haben die Leute eben, was sie jeweils gemacht haben. Die sind außer Landes gegangen, die haben ihre Vorräte aufgezehrt, die mussten Regionen aufgeben, sind woanders hingezogen. Wir haben ja solche Prozesse hier, gerade in unserer Region, ähnlich erlebt. In den letzten 20 Jahren durchleben wir eine vergleichsweise öde im im Verhältnis zu dem, was wir vorher hatten, dass Menschen in Größenordnung diese Region verlassen, weil ihr Auskommen, ihre Lebensgrundlage ihnen entzogen ist. Und dann muss man fragen, hat das was mit Gott zu tun? Ist das Zufall? Ist das Misswirtschaft? Ist das die Art, wie Menschen miteinander umgehen? Muss man damit rechnen, dass man dauerhaft sich sowieso nirgends festsetzen kann? Und wenn wir in diesen Text gehen, werden wir einige bemerkenswerte Entdeckungen machen. Das Wort der Warnung wird an wen zuerst gerichtet? Die haben einen Auftrag. Die haben einen Auftrag, das, was jetzt kommt, weiterzugeben. Das Wort der Warnung an die Trunkenen. Wacht auf, ihr Betrunkenen, und weint. Wenn Gott einen Weckruf in das Land ergehen lässt, finde ich es erstaunlich, dass der zuerst an die Betrunkenen geht. Wenn wir die Anfänge unserer Arbeit sehen, dann ist das nämlich genau dasselbe, was sich hier in dieser Region ereignet hat. Gottes Wort zur Umkehr richtet es sich buchstäblich auch hier zuerst an die Trunkenen, an die Alkoholiker. Wacht auf und weint. Das ist so ungefähr das Letzte, was man als Suchtkranker machen will. Man trinkt ja gerade oder nimmt andere Drogen, um nicht zu weinen, um das Elend zu vergessen. Und Gott holt ausgerechnet diese Leute zurück auf diesen Punkt. Auf ihr wirkliches, auf ihren wirklichen inneren Zustand. Wacht auf! Wann wacht ein Trunkener auf? Wenn der Rausch nachlässt. Wenn ein Mensch nüchtern wird, dann kann man seinen Verstand, dann kann man seinen Willen wieder erreichen. Der erste Ruf zur Umkehr nach Zeiten des Gerichtes oder in Zeiten des Gerichtes ergeht an Suchtkranke. Und ich denke, dass es kein Zufall ist. Und dass das nicht weit hergeholt ist, sondern dass uns hier ein Beispiel gegeben wird, wie Gott anfängt, etwas wieder zu erneuern. Wir haben von der Erneuerung in dem ersten Kapitel zugegebenerweise kaum was gelesen. Man muss den ganzen Propheten wenigstens vor sich haben, um zu wissen, dass das eigentlich ein Prophet der Erneuerung ist. Heute lesen wir nur die furchtbare Zustandsbeschreibung. Es ist alles vorbei. Es ist alles hoffnungslos. Und mitten in diesen Zustand hinein geht Gottes Weckruf an die Trunkenen. Wacht auf und weint. Es ist merkwürdig und kein Therapeut dieser Welt würde so mit Menschen umgehen, wie Gott mit Menschen umgeht. Jeder würde die Ressourcen suchen und jeder würde sagen, naja, man darf denen die Hoffnung nicht nehmen. Aber das ist nicht Gottes Herangehen, sondern Gottes Herangehen ist, der Wirklichkeit ins Auge zu sehen, auch wenn die schwierig ist. Und für jemand, der sich betäubt hat, für jemand, der sich aus der Gegenwart und aus seinen Lebensbezügen herausgedrückt hat, mittels eines Suchtmittels, ist die Wirklichkeit besonders bitter, und schlägt die Traurigkeit, der Schmerz, die Verzweiflung über die verpassten Lebenschancen besonders hoch. Und weint. Gleichzeitig bin ich mir sicher, dass in diesem frühen Stadium des Weckrufes Gottes dem Betroffenen selber noch gar nicht bewusst ist, dass Gott was Neues angefangen hat, nicht nur mit ihm, sondern mit der gesamten Gesellschaft. Als vor 25 Jahren die ersten Menschen hier nicht mehr an der Trunkenheit nur weggestorben sind, sondern die ersten hierher gekommen sind, die bezeugt haben, dass Jesus Christus rettet und die diesen Verlorenen nachgegangen sind, war noch nicht abzusehen, hat noch niemand ahnen können, dass Gott ein Werk in dieser Region beginnt, was heute internationale Ausstrahlung hat. Es hat begonnen mit den Trunkenen. Und es hat begonnen damit, dass Gott sie in die Wirklichkeit zurückholt. In eine zugegebenermaßen traurige Wirklichkeit. Denn jeder, der aus einer Sucht aussteigt, findet sich in einer traurigen Wirklichkeit wieder. Als ich vorgestern Abend mit Annelie unterwegs war, aus dem Gefängnis zurückkam, haben wir unterwegs einen Anhalter aufgesammelt. Und wir haben, weil wir ab morgens nichts gegessen hatten, uns in eine Raststätte hingesetzt und haben was gegessen. Und nebenbei habe ich ein paar Fragen gestellt. Ja, er hat mir geantwortet, dass er unterwegs ist nach Polen und dort ein Auto abholen muss. Und ich habe ihn gefragt, ob er ein Quartier hat und habe ihm Nachtquartier gegeben, weil er am nächsten Morgen weitertrampen wollte bis nach Swinemünde. Und dann lag bei mir ein Zettel auf dem Tisch. Er war frühzeitig schon wieder weggefahren. Und er hat draufgeschrieben, hat mir seinen Namen und seine Anschrift draufgeschrieben und hat gesagt, hat sich bedankt und hat mir da SMS geschickt. Und sagt, eine Frage habe ich Ihnen falsch beantwortet. Sie hatten mich gefragt, ob ich auf einem Drogentrip sei. Und ich war es. Und ich finde das erstaunlich, dass ein Mensch, dem man begegnet und mit dem man 200 Worte wechselt, wo man eine halbe Stunde sich mit beschäftigt, durch eine einzige Begegnung in die Wirklichkeit zurückgeholt wird. Natürlich biete ich ihm an, ihn zu begleiten. Natürlich werde ich ihm Hoffnung machen, dass er den nächsten Schritt wagt. Aber das ist bemerkenswert, dass ein Mensch, der von Gott angesprochen wird, durch einen Mann Gottes, Mut kriegt, sich der Wirklichkeit zu stellen, auch wenn sie traurig ist. Das, ihr Lieben, sage ich denen, die selber in dem Dienst Gottes sind, scheut euch nicht. Wenn ihr Menschen begegnet, sie damit zu konfrontieren, dass das Schreckliche in ihrem Umfeld Gottes erster Warnruf ist oder Gottes erste Methode ist, um jemand in seine eigene schlimme Wirklichkeit hineinzuholen. Solange jemand trunken ist, solange jemand sich mit Drogen wegschießt, ist er versucht an dieser schlimmen Wirklichkeit zu entfliehen und kann er keinen neuen Anfang kriegen. Wird sein Leben, obwohl er das dann nicht merkt, immer weiter diesen schlimmen Fortgang nehmen. Gottes Weckruf betrifft den Verlorensten zuerst, indem er ihm hilft, in die Wirklichkeit zu kommen. Ich sage es nochmal, auch wenn die traurig ist. Er scheut sich nicht, Gott scheut sich nicht und der Prophet scheut sich nicht zu sagen, wach auf und weint. Ich habe das gelernt, Menschen, die neu in die Gemeinschaft hineintreten, dahingehend zu ermutigen, zu weinen, wenn sie diesen Impuls haben. Gestern Abend hat uns jemand besucht, eine Frau, die heute mir gesagt hat, am liebsten wäre ich nur gekommen, um mich in einer Ecke zu verkriechen und zu weinen. Ich habe es dann im Bett getan. Dort kommt jemand in der Wirklichkeit an. Das ist keine Katastrophe, da ist nichts schiefgelaufen, sondern das ist Gottes erster Schritt mit jemand, dem er einen neuen Anfang verschafft. Merkwürdig, oder? Was dann folgt, ist nicht das auf die Tränendrüse drücken, sondern ist der Realität ins Auge schauen. Die nächsten Verse heißen, denn eine Nation ist über mein Land heraufgezogen, mächtig und ohne Zahl, ihre Zähne sind Löwenzähne und sie hat das Gebiss einer Löwin. Sie hat meinen Weinstock zu einer Wüste gemacht und meinen Feigenbaum zerknickt. Sie hat ihn völlig abgeschält und hingeworfen. Seine Ranken sind weiß geworden. Klage wie eine Jungfrau, die mit Sacktuch umgürtet ist wegen des Mannes ihrer Jugend. Wann klagt eine Jungfrau um den Mann ihrer Jugend? Wenn sie ihn verloren hat. Entweder er hat sie verlassen oder ist gestorben. Dann ist sie untröstlich. Eine Nation ist wieder mein Land heraufgezogen. Da fragt man sich, was ist hier gemeint? Ist es ein Volk gemeint? Ist es wirklich eine Kriegssituation? Oder ist dort diese Situation gemeint, die eben ein paar Verse vorneweg beschrieben wird, dass nämlich ein Volk ohne Zahl das Land verwüstet, nämlich ein Schwarm Vertilger nach dem anderen. Ihre Zähne sind Löwenzähne, das erinnert an wen? An den Satan, den brüllenden Löwen. Und in diesem Vers wird etwas angedeutet, das nenne ich die dämonische Dimension der Zerstörung. Es gibt eine dämonische Dimension von Zerstörung. Etwas, was nicht mehr natürlich ist oder wo man sagen kann, naja, Pech gehabt. Es gibt ja wirklich so ganz normal im Leben Situationen, die gelingen nicht. Na gut, dann macht man es ein zweites Mal. Das gelingt dann. Vielleicht das noch nicht, aber beim dritten Mal. Das ist alles, sage ich mal, normal. Aber es gibt Situationen im Leben von Menschen, im Leben von Völkern, im Leben einer Gesellschaft, da gelingt gar nichts. Egal was man anfängt, es endet immer in noch größerer Zerstörung. Es gibt Leute, die bauen ein Geschäft auf und sie werden pleite und die rappeln sich auf ein zweites Mal und es misslingt wieder. Und es gibt, sie sind wie die Stehaufmännchen noch ein drittes Mal dabei und die werden über den Tisch gezogen und sie versuchen es nochmal und es geht wieder kaputt. Und hier gibt es Leute, die gehen von einer Beziehung in die nächste und von einem Job zum nächsten und versuchen dieses und versuchen jenes und nichts gelingt. Und dann muss man sich fragen, hat das vielleicht solche dämonische Dimension? Ist dort etwas, was so unerbittlich zerstörerisch ist, dass sie es auch noch 20 Mal versuchen könnten und es wird wieder nichts passieren? Was muss man da machen? Nochmal oder nochmal versuchen? Klage wie eine Jungfrau. Das heißt, hör auf, das wieder versuchen zu wollen, sondern fang an zu schreien. Eine Jungfrau, die ihren Mann verliert, schreit nicht notwendigerweise zu Gott. Das sage ich auch mal ganz klar. Fang an zu schreien, werde dir dieses Schmerzes bewusst, dass dein Leben zerstört wird. Eine Jungfrau, die ihren Geliebten verliert, verliert den ja dauerhaft. Das kann man nicht heilen, das kann man nicht sagen, naja, beim nächsten Mal wird es besser werden. macht da nichts draus. Ich kann das wirklich bis zu meinen eigenen Kindern beobachten. Wenn sowas passiert, dass man das Herz an jemanden verschenkt hat und diese Beziehung zerbricht, da bleibt ein dauerhafter Riss im Leben. Wirklich, das ist nicht, das kann man nicht sagen, naja, nimm's leicht. Haben noch andere Mütter, schöne Kinder, warte auf den nächsten. Da bleibt ein wirklicher Schmerz, eine richtige Veränderung im Leben desjenigen. Und den kann man nicht wegdrücken und den kann man nicht übergehen und überspielen. Und das ist das Nächste, was Gott sagt. Klage. Er sagt nicht nur heult, ihr Trinker, kommt in der Wirklichkeit an, sondern als nächster Schritt klage über einen unwiederbringlichen Verlust. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Es hört sich auf den ersten Blick beinahe sadistisch an. Und wenn wir das danach ernsthaft betrachten, dann finde ich das eine ungeheure Hilfe. Gott sagt nicht, wenn dein Leben gelingen soll, musst du dich noch mehr zusammenreißen. Er sagt nicht, wenn du irgendwie aus dem Dilemma rauskommen willst, da musst du dann nächstes Mal eben keine Fehler machen, sondern er sagt, klage. Das heißt, nimm diesen Schmerz ernst. Nimm den Verlust, der in deinem Leben eingetreten ist, wirklich bis zur Neige wahr, auch wenn es ein Fass zerreißt. Wer mal jemanden versucht hat zu trösten oder wenigstens zu begleiten, der solchen Wahnsinnsschmerz durchgemacht hat, der merkt, der weiß, das geht gar nicht. Man kann an der Seite desjenigen sein, aber außer Schweigen kann einem nichts Sinnvolles einfallen. Die Freunde Hiobs haben es versucht und haben es gut vergeigt. Da kann man nur schweigend mitleiden. Und auch da möchte ich wieder die Geschwister ermutigen, die im Dienst sind, solche Situationen zu erwarten, damit zu rechnen und auszuhalten. Das nicht zuzudeckeln, das nicht zu übergehen, nicht mit frommen Sprüchen zu kleistern und erst recht nicht gute Ratschläge zu geben, was derjenige machen muss, sondern das zulassen. Wenn ein Mensch von Gott im Innersten erschüttert wird, dann gehört das in der Regel dazu, dass es aus ihm herausbricht, dass er wirklich schreit. Und dann lass das zu. Das ist der zweite Schritt der Wiederherstellung. Und noch rechnet keiner damit, dass das Wiederherstellung sein könnte. Denn auch das Elend hat noch nicht aufgehört. Das geht weiter. Speisopfer und Trankopfer sind weggenommen. Verwüstet ist das Feld, verdorrte Erdboden. Verwüstet das Korn, vertrocknet der Most. Dahin gewelkt das Öl. In dieser Phase des Redens Gottes kriegt der Hörende das erste Mal ein Gespür dafür, dass auch das Fromme beeinträchtigt ist. Ich sage es mal so, seine frommen Seiten werden mit zerstört. Speisopfer und Trankopfer sind weggenommen vom Haus des Herrn. Es trauern die Priester, die Diener des Herrn. Und das verschärft sich dann noch in den folgenden Versen. Umgürtet euch und klagt ihr Priester, heult ihr Diener des Altars. Kommt, übernachtet in Sacktuch, ihr Diener meines Gottes. Denn Speisopfer und Trankopfer sind dem Haus eures Gottes entzogen. Es gibt nicht nur damals im Volk Israel, sondern heute unter uns und ich denke überall auf der ganzen Welt, einen stillschweigenden Konsens. Und er sagt, wenn Gott irgendwas erschüttert, dann nicht das Fromme. Also wenn, dann geht er gegen das Böse vor oder meinetwegen auch gegen das Gleichgültige, aber da, wenn es um ihn selber geht, da schont er. Es gibt so fast sowas wie ein Konsens auf der ganzen Welt, dass man Gotteshäuser verschont, wenn man Kriege ausführt, dass man eben nicht gerade Kirchen oder auch keine Moscheen oder sowas zerbombt, dass es dort irgendwo einen Rückzugsraum gibt für Fromme. Aber wenn, und ich glaube, jeder Mensch hat das in sich selber auch, dass er sagt, naja, ich habe zwar viel Mist gemacht, aber ich habe ja auch Gutes getan. Ich habe heute früh eine Geschichte gelesen, fast ein Witz, da kommt ein Mann und ein Priester konfrontiert ihn mit seinem Leben und er sagt, naja, ich habe zwar gelogen, aber ich habe ja auch viel Gutes getan, das hebt sich auf. Und ich habe auch gestohlen, aber ich habe ja auch allerhand weggegeben. Das hebt sich auf. Und dann hat der Priester gesagt, Gott hat dir das Leben geschenkt. Und der Teufel wird dich holen. Das hebt sich auf. Wir können nicht so mit umgehen, dass man sagt, naja, das Gute oder um des Guten willen, da wird Gott schon ein Auge zutreffen. Zudrücken. Es gibt ja schließlich noch Leute, die sind schlimmer als ich. Das ist so ein Rückzugsort, den viele Menschen in ihrem Innersten haben, wo sie sich sagen, was will Gott eigentlich von mir? Es gibt ja noch viel Schlimmere. Da wird er mich schon in Frieden lassen. Und hier sagt Gott, heult, weil alles das zerstört ist. Und der dritte Grad der Heimsuchung Gottes, und ich will das im Wortsinne verstanden wissen, dass Gott jemanden zu sich holt, ist, dass er die frommen Ecken in demjenigen nicht verschont. Und deswegen können wir uns eben gerade nicht darauf verlassen, dass es ja auch gute Seiten in uns gibt. Und können wir uns nicht darauf verlassen, dass wir ja auch Gottesbegegnungen hatten. Denn jeder Mensch hat Gottesbegegnungen. Längst bevor er umkehrt zu Jesus Christus, hat Gott in sein Leben hineingeredet. Und weiß man das eigentlich auch? Ich denke, jeder Mensch weiß das. Man kann es vergessen, man kann es sogar verdrängen. Aber die allermeisten Leute, denen ich begegne, denen ist das richtig bewusst. Sie sagen, ja, als Kind hatte ich mal einen Traum, da wusste ich, dass Gott was von mir will. Und viele nehmen sich das als Sicherheit oder sie haben so einen Respekt vor Gott, dass sie sagen, ja, ich mache ja dieses oder jenes nicht, also deswegen wird er schon ein Auge zudrücken von mir. Und hier wird gesagt, wenn Gott jemanden heimsucht, dann rottet er auch diese frommen Ecken aus. Mit welcher Konsequenz? Es trauern die Priester. Alles das, was man sich, wo man sich sonst sicher ist, und es war den Priestern verboten zu trauern, wisst ihr das eigentlich? Den Priestern Gottes ist es durch das Gesetz des Mose verboten zu trauern. Warum? Weil Gott heilig ist und weil sie in der Gegenwart Gottes nicht mit einem langen Gesicht rumrennen durften. Es war ihnen noch nicht mal erlaubt, wegen Verwandtschaft zu trauern. Wenn jemand gestorben ist, außer jemand ganz nahes Angehörigen, war es ihnen verboten, mit zum Leichenzug zu gehen oder die zu beerdigen oder sonst was mit jemandem Toten in Berührung zu kommen, weil sie dem lebendigen Gott dienen und weil sie dem lebendigen Gott begegnen. Und ich sage das mal so, normalerweise geziemt es sich überhaupt nicht, dass wir mit einer Leidensmine Gott begegnen. Wirklich. Oder mit einem langen Gesicht oder mit einer schlechten Laune. Erhebt eure Hände und Herzen zu dem Herrn im Himmel. Das ist unsere normale Stellung, wenn wir in seine Gegenwart treten. Und ich meine nicht nur sonntags. Ich meine im Alltag. Ich meine morgens, wenn wir Gott begegnen. Dass wir ihm erhobenen Angesichtes begegnen, um ihn zu preisen. Denn Gott ist zu preisen, egal wie unsere Stimmung ist. Er ändert sich nicht. Er hat keine schlechte Laune. Und deswegen geziemt es sich nicht, dass wir mit unseren negativen Stimmungen meinen, ja, ihm zu begegnen oder begegnen zu dürfen. Aber unsere Stimmung wahrnehmen, das ist durchaus legitim. Und zu trauern ist kein normaler Fall, aber der möglicherweise notwendige Ausnahmefall. Dass wir trauernd vor Gott erscheinen, ist, ich sag's nochmal, ist kein normaler Fall, aber möglicherweise der notwendige Ausnahmefall. Und zwar dann, wenn Gott wirklich uns heimsucht. Aber wenn Gott einen Menschen erreicht und wenn Gott jemanden neu strukturiert, dann geschieht tatsächlich das, dass wir aufhören, uns auch unserer Frömmigkeit sicher zu sein, dass wir auch darüber trauern, dass wir, an einer anderen Stelle heißt es, an uns selbst Ekel empfinden oder über uns selbst Ekel empfinden. Und dass Gott das aber durch seine Gegenwart und durch seine Zuwendung so ausheilt, dass wir ihm wirklich mit aufgedecktem Angesicht entgegentreten können. Das ist unsere normale Stellung. Und ich frage das hier in diese Gemeinde hinein. Sind wir uns dieser Berufung wirklich bewusst, dass Gott will, dass wir mit aufgedecktem Angesicht seine Herrlichkeit anschauen? Hat er uns wirklich so umgestaltet? Dann ist Voraussetzung, dass wir mit unserer eigenen selbstgewählten Frömmigkeit zu Ende gekommen sind. Das ist die notwendige Voraussetzung. Das muss mit abgefressen sein. Und der nächste Punkt, Vers 10 und 11, verwüstet ist das Feld, verdorrt der Erdboden, verwüstet das Korn, vertrocknet der Most, dahin geweckt das Öl, steht beschämt ihr Bauern, heult ihr Winzer. Der vierte Punkt, an dem Gott uns greift, ist der der natürlichen Tüchtigkeit. Ich sage es nochmal, unser Berufsehre. Es ist ein Unterschied, ob ein Schlosser ein Feld bestellen soll oder ein Landwirt, logischerweise. Ja, der Schlosser hat das normalerweise nicht gelernt. Der wird irgendwelche Fehler machen, der wird wahrscheinlich nicht so richtig auf die Wettersituation achten oder mal einen Termin verpassen, wenn er irgendein Feld bestellen soll. Das sollte dem Landwirt nicht passieren. Wenn aber dem Landwirt das passiert und alles geht ihm kaputt, oder wenn es dem Schlosser passiert, dass er was anfängt und alles geht kaputt, dann muss man gucken, ob da das Gericht Gottes drauf ist. Und dann ist es legitim und ist es notwendig und wird Gott nicht daran vorbeigehen, dass er uns unsere Sicherheit, unsere berufliche Sicherheit, unseren Stolz auf unsere Fertigkeiten zerstört und dass wir auch bis zu dieser Schicht unseres Lebens uns von Gott packen lassen müssen und zu ihm umkehren und uns vor ihm beugen. Umgürtet euch und klagt, ihr Priester, heult, ihr Diener des Altars, kommt, übernachtet in Sacktuch, ihr Diener meines Gottes, denn Speisopfer und Trankopfer sind dem Haus unseres Gottes entzogen. Wir lesen ja an anderer Stelle, dass Gott sowas nicht will. Trankopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, sondern Ohren hast du mir bereitet. Oder an anderer Stelle heißt es, hat Gott gefallen an Trankopfern und Speisopfern, als nicht vielmehr daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht. Nur ist es leichter, es ist wirklich leichter, Gott ein Opfer zu bringen, als auf Gott zu hören. Und auch da bin ich sicher, dass jeder Mensch lieber sich von irgendwas Wichtigem trennt, als das zu tun, was Gott von ihm will. Warum? Weil er sich damit von seiner Selbstbestimmung trennt. Zu tun, was Gott will, ist nämlich keine punktuelle Sache. Und wenn wir von Bekehrung reden, ihr Lieben, dann heißt nicht, dass ich mal tue, was Gott will und ansonsten mir meinen Freiraum erkämpfe. Sondern Bekehrung heißt, dass ich bereit bin, ganz auf meinen Willen, auf meine Selbstbestimmung zu verzichten und ganz seinen Willen und seine Bestimmung zu tun. Wenn ich sage seine Bestimmung, dann ist das nicht irgendwas, was nicht zu uns passt, sondern das ist seine Bestimmung für uns. Wer sich diesem Prozess unterstellt, wird staunend entdecken, dass das Allerinnerste in Übereinstimmung mit Gott kommt. Dass das, was wir kaum in Gedanken oder Worte oder Empfindungen fassen können, durch Gott erneuert und gestaltet wird. Und dass das zu uns passt, mehr als alles, was wir selber uns vorstellen könnten. Aber es braucht die Bereitschaft, unser Leben ihm in die Hand zu geben. Und es kann, und ich sage heute, es wird zu Gottes Wiederherstellungsprogramm gehören, dass er nicht nur sagt, ich will deine Opfer nicht, sondern dass er diese Opfer unmöglich macht. Um uns wirklich am Herzen zu fassen, um uns wirklich im Innersten in Übereinstimmung mit sich selber zu bringen. Und natürlich ist das ein wirklicher Zerbruch. Heult ihr Priester, umgürtet euch mit Sacktuch. Das muss man sich mal vorstellen, was das heißt. Priester hatten ein extra priesterliches Gewand, was ihn von allen anderen unterscheidet. Mit Brustschild, mit Edelstein besetzt. Es ist das Zeichen seiner Würde. Ich habe heute früh im Evangeliumsrundfunk einen Beitrag gehört über einen Musiker, der eine neue CD rausgebracht hat, über Liebenswürdigkeit. Also der heißt liebenswürdig. Und er sagt, er möchte damit vermitteln, dass Menschen Liebe, der Liebe Gottes würdig sind. Und es hat sich in mir alles gesträubt. Wir sind der Liebe Gottes nicht würdig, sondern weil Gott uns liebt, kriegen wir unsere Würde wieder. Wir sind aller Würde verlustig gegangen durch unsere Abkehr von Gott. Und eben gerade auch aller Würde geliebt zu werden. Wir brauchen seine Liebe. Aber würdig sind wir ihrer nicht. Denn Gott liebt uns, während wir noch Sünder sind. Das ist unbegreiflich. Und gibt uns durch seine Liebe, indem wir darauf antworten und uns ihm unterstellen Würde zurück. Aber nicht umgedreht, niemals umgedreht. Dass wir irgendwie einen Rest Würde in uns hätten, den Gott herausliebt. Das Denken und Handeln des Menschen ist böse von Jugend an. Es ist ein schwieriger Prozess, wenn wir merken, das stimmt ja auch bei mir. Wir sind so überzeugt, dass nur die anderen falsch liegen. Dass wir nur missverstanden werden. Dass niemand erkennt, wie wir es eigentlich gut meinen. Dass es ein Schock ist, wenn Gott uns davon überführt, wie garstig böse, hassenswert wir im Innersten sind. Und dass er uns trotzdem liebt, nicht weil wir dieser Liebe wert wären, sondern weil er die Liebe ist. Und wenn wir dann aufgeben und dann unsere Widerspenstigkeit fahren lassen, dann wird unser Leben erneuert. Aber heiligt ein Fasten, ruft einen Feiertag aus. Also Feiertag nicht im Sinne von, wo man sich hinlegt und vollfrisst, sondern Feiertag, wo man aufhört, aus dem normalen Getriebe, im normalen Getriebe weiterzumachen. Also wo man aus unserem Getriebensein heraustreten. Ein Feiertag heißt, ich trete aus dem strukturierten Ablauf heraus, der mir hilft, bestimmte Dinge zu überdenken. Es passiert mir manches Mal, wenn ich auf Ämtern bin. Da gibt es Leute, die sind vollkommen zerstörte Persönlichkeiten. Schon vom Äußeren her erkennbar. Aber sie sind in Amt und Würden. Und wie man wagt, das zu hinterfragen. Manches Mal sind sie trunken an ihrer Macht, aber es ist viel stärker, dass sie dort eingebunden sind in einen äußeren Ablauf und man wird ihnen diesen entziehen und dieses ganze Elend bricht durch. Und es ist Gottes Gnade, wenn jemand aus diesem äußeren Rahmen herausgenommen wird und fällt so tief, dass er merkt, er ist ohne Gott verloren. Und ich denke, dass manche Arbeitslosigkeit und manches Herausbrechen aus dem gewohnten Rahmen tatsächlich eine Gnade Gottes ist, um einen Menschen zurückzuführen zu dieser existenziellen Verlorenheit, wo Gott ihn erneuern will. Heiligt ein Fasten. Das bedeutet, verzichte auf das Gewohnte. Tritt raus aus dem üblichen Rahmen. Versammelt die Ältesten alle Bewohner des Landes zum Haus des Herrn eures Gottes und schreit zum Herrn um Hilfe. Man staunt, dass sowas geht, ihr Lieben. Die wilden 20er des vorigen Jahrhunderts sind noch in aller Munde und es gibt Leute, die heute noch begeistert sind, was damals alles möglich war. Und zwar kurz bevor die Weltwirtschaftskrise zuschlug, war eine Zeit der Hemmungslosigkeit nach dem Ersten Weltkrieg, wo man fast schon alles durfte. Da gab es so eine Vorschattung von dem, was heute überall möglich ist. Da gab es Nacktdänse, da gab es so diese allgemeine Enthemmung, die heute die gesamte Gesellschaft durchdrungen hat, zumindest so in gehobenen Kreisen oder bei Künstlern. Und heute noch sind Leute stolz, dass das damals so war. Und wer zu der Zeit gelebt hat, müssen wir mal so aus meiner Generation die Großeltern fragen, der hat eben auch festgestellt, dass die bis dahin gültige Ordnung, nämlich Gott zu suchen, sich aufgelöst hat. Und keiner hätte gedacht, dass die Ältesten Gott suchen würden. Und wenn wir heute, fast 100 Jahre später, stolz sind über das freiheitliche Grundgesetz, was die Bundesrepublik hat, dann hängt es genau damit zusammen, dass nämlich zur Zeit nach dem Krieg die Ältesten des Volkes Gott gesucht haben. Die Väter des Grundgesetzes, die man heute gerne bemüht, waren Menschen, die Gott gesucht haben nach dem Elend des Dritten Reiches und des zerstörerischen Krieges, der über das Land gerollt ist. Und so viel, ihr Lieben, kann ich sagen, wenn Gott will, kann er das auch heute noch mit jedem Volk machen. Wenn Gott will, kann er so eine Not und so eine Last auf dem Volk legen, dass sie Gott suchen, und zwar in der Öffentlichkeit, und zwar auch die Ältesten, das heißt die Geehrten des Landes. Ich wünschte, dass wir als prophetisches Volk Gottes, als die Menschen, die er vorbildhaft in diese Welt gesetzt hat, in dieser Haltung vor ihm sind, dass wir ihn suchen, auch gemeinschaftlich suchen, fürbittend suchen. Herr, erbarme dich über das, über jenes. Dann werden wir damit gesegnet werden, dass Gott uns Leute gibt, die im Innersten so zerbrochen sind. Dann wird er uns zu Mittlern für solche machen, die er schon durch sein Gericht erreicht hat. Das ist meine tiefe Leidenschaft, dass unsere Gemeinschaft, dass dieser ganze Dienst in solcher priesterlichen Weise vor Gott steht. Dass wir Menschen, über die das Gericht Gottes hinweggeht, führen können zu dem lebendigen Gott, der ihr Leben ganz erneuern will. Dann werden wir mit ihnen solche schmerzhaften Prozesse auszuhalten haben. Dann wird sich das zuerst in unserem eigenen Leben vollzogen haben. Dann werden wir Mahner und Rufer auch sein in einer Gesellschaft, die gerade so lustig und vergnügt ist und noch nicht weiß und noch nicht wahrhaben will, dass das Gericht Gottes in dieser Schärfe über die ganze Welt rollen wird, wie es damals nur ein Teil des Landes Israel getroffen hat. Wehe über den Tag. Denn nahe ist der Tag des Herrn und er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Wehe über den Tag des Gerichts. Es wird uns an einer anderen Stelle in den Propheten verboten, den Tag des Gerichts herbeizusehen. Das heißt dort, was sollte er euch nützen? Der Tag des Gerichtes Gottes ist immer nur schlimm. Man kann nicht sagen, naja, soll Gott mal einhauen, dann werden die Leute sich schon bekehren oder soll er mal das Leben von jemand anders straffer nehmen, dann wird er schon zur Besinnung kommen. Das ist so unsere Idee, dass wir sagen, wenn nur jemand, der auf einem schlechten Weg ist, wenn es dem nur elend genug geht, dann wird er schon umkehren. Das stimmt nicht, ihr Lieben. Wehe über den Tag. Unser ganzes Sehnen sollte sein, dass der Tag der Gnade anhält. Dass Menschen umkehren, solange es nicht zu hart kommt. Dass Menschen sich rufen lassen aus Einsicht, aus Bereitschaft, aus Gehorsam. Das muss unser allgemeiner Dienst sein. Ja? Wenn Gott dann ein Werk an den Menschen hat, dann wird er sich immer auf diese Weise vollziehen, wie wir das heute lesen. Dann wird der Mensch immer in seinem Innersten gebrochen werden. Aber nicht in der Weise, wie wir das von schlechten Erziehern kennen, dass der Wille eines Menschen gebrochen wird, sondern dass der Stolz eines Menschen zerbricht. Dass der Hochmut eines Menschen zerbricht. Dass das, was als harte Schale um seine eigentliche Persönlichkeit herum ist, zerbrochen werden muss. Das tut Gott. Das ist unverzichtbar. Darin müssen wir wiederum Menschen begleiten, die Gott gerufen hat. Und daran erkennen wir die auch, dass dort etwas zerbrochen ist. Und dass wir uns nicht täuschen lassen. Das sind nicht notwendigerweise Leute, die viel weinen. Das gibt es auch aus Selbstmitleid. Es gibt Leute, die sind völlig ungebrochen, aber heulen anderen die Ohren voll. Das ist kein Zeichen, dass jemand gebrochen ist. Das ist oft ein verkappter Stolz, eine Verzweiflung, dass man einen anderen nicht so kriegt, wie man ihn gerne verändert kriegt und dann weint man vor Verzweiflung. Das ist nicht gebrochen sein. Gebrochen sein kann ganz nüchtern sich vollziehen, muss nicht zwingend mit großen emotionalen Bewegungen einhergehen. Ist diese innere Übereinstimmung mit dem Willen und dem Weg Gottes. Und dann haben wir in den letzten Versen, ist nicht die Speise vor unseren Augen weggenommen, Freude und Jubel aus dem Haus unseres Gottes, verdorrt sind die Samenkörner unter ihren Schollen, verödet sind die Vorratshäuser, zerfallen die Scheunen, denn das Korn ist vertrocknet. Es ist eine merkwürdige Sache, dass hier Dinge angesprochen werden, die uns im Neuen Testament wieder begegnen, auch in den Gleichnissen Jesu. Da ist dieses Ackerfeld, in das gestreut wird. Da ist das Vertrocknen dessen, was schnell aufwächst. Da ist der Kornbauer, der in seinem Reichtum sagt, ach, ich werde meine Scheunen niederreißen und neue bauen. Egal, was Menschen unternehmen, um ihres Glückes Schmied zu werden, Gott kann da reinpusten. Und wenn wir Psalm 73 mal an diese Stelle als Gegenstück nehmen, dort sagt Asaf, der Psalmbeter, dass wenig fehlte und er wäre von Gott abgewichen. Weil er das Wohlergehen der gottlosen Leute sieht. Die haben keine Plage, die werden nicht krank, es geht ihnen alle Zeit gut, bis er ihr Ende sieht. Es gibt eine schlimme Sache, nämlich dass Menschen sich dem Gericht und Zorn Gottes entziehen bis zu ihrem Ende. Es gibt wirklich noch bis heute, und das ist eine große Versuchung und ein großes Ärgernis für gerechte Leute, dass es Menschen gibt, die leben wild und gesetzlos und es gelingt ihnen und es geht ihnen gut. Da braucht man das Ausharren, um ihr Ende mitzuerleben. Es gibt Menschen, die werden oftmals zurechtgewiesen, das heißt, wenn sie ihren Nacken verhärten, werden sie plötzlich zerschmettert ohne Heilung. Es gibt Menschen, die mahnt Gott einmal ums andere Mal und die kriegen das von sich abgeschüttelt und ihr Leben läuft trotzdem und es funktioniert trotzdem gut. Und dann nehmen das mit einmal weg.
Ob es ihnen wirklich gut geht, weiß man nicht.
Ja, doch, es gibt Leute, es geht ihnen gut. Also ihr Lieben, man kann das in der Welt wirklich so hindrehen, wenn man ausreichend Geld hat, kriegt man Kummer und Sorge von sich weggedrückt und kriegt seine Seele gepflegt und gesättigt. Das kann man machen. Und wenn man das natürlicherweise nicht hinkriegt, dann macht man das mit Pillen. Und wenn das nicht ausreicht, dann gibt es noch stärkere Mittel. Es gibt die Möglichkeit, sein Leben bis zur Grube so zu strukturieren, dass einem nichts fehlt. Aber wenn es so spät geworden ist, dann ist das Gericht Gottes ein endgültiges Gericht. Wichtig ist für uns, dass wir uns das nicht verdrießen lassen, dass wir das wissen. Es gibt Menschen, die können das Gericht Gottes von sich abschütteln, zu ihrem eigenen Verderben. Aber was ich noch bemerkenswerter finde, ist diese letzten Verse, wie stöhnt das Vieh? Die Rinderherden sind bestürzt, weil sie keine Weide haben, auch die Schafherden büßen. Und das begegnet uns ebenfalls im Neuen Testament, und zwar im Römerbrief Kapitel 8, wo es heißt, die ganze Schöpfung seufzt bis zum Offenbarwerden der Kinder Gottes. Weil, wenn Gott ein Gericht ausübt, und das ist das, warum wir uns das nicht herbeisehnen sollen, dann trifft das ausnahmslos alle. Er pickt sich nicht den einen raus und nimmt nicht den nächsten und sagt, na, hier geht es mal gerade noch so, da lasse ich es dran vorbeihuschen, sondern wenn er Gericht übt, dann ist das immer regional, national oder gar global. Das heißt, das trifft dann alle Menschen dieses jeweiligen Feldes. Und nicht nur alle Menschen, sondern alle Kreaturen. Und das ist das, was wir heute erleben. Die ganze Welt, die unter dem Gericht Gottes ist, weil sie sich vor ihm versperrt, leidet unter dieser Gottlosigkeit. Wirklich, sie leidet wirklich. Man sagt, täglich sterben bis zu 200 Tierarten aus. Täglich. Tierarten. Es gibt einige hunderttausend. Aber man hat die auch nicht, bei weitem nicht alle erforscht. Man hat es geschätzt, man hat es hochgerechnet. Man sagt, im Meer gibt es noch zigtausende Arten, die überhaupt nicht entdeckt sind. Und in Regenwäldern und in verschiedenen anderen unzugänglichen Regionen. Und dann rechnet man das hoch, wie die Zerstörung im Moment ist. Und dann merkt man, dass es hunderte täglich gibt, die zwar höchstwahrscheinlich wegrafft. Unwiederbringlich. Der Schöpfung zier in jedem Land, ja, von Schmuck und Edeltier, verdarbtes Menschenfrevelhand. Das ist momentan einfach der Fakt, dass Menschen in ihrer Großkotzigkeit, in ihrer endgültigen Ablehnung Gottes, das zerstören, was gut gemacht war. Und wenn Gott das umdreht, leidet es die Schöpfung wiederum. Wenn Gott Gericht übt, trifft es eben auch die Tiere, trifft es die Menschen mit. Deswegen ist einer dieser großen konziliaren Gedanken, der vom Weltkirchenrat schon vor zwei Jahrzehnten ins Bewusstsein gerufen worden ist, die Bewahrung der Schöpfung. Aber die Bewahrung der Schöpfung wird nicht gelingen, wenn Menschen sich nicht im Herzen und im Innersten vor Gott beugen. Wo das geschieht, ist eine wunderbare Sorgfalt. Ich habe vor Jahren das mal zurückgemeldet gekriegt. Wir hatten Besuch, eine Lehrerin war bei uns und sie kam hinterher, also nachdem sie draußen eine Stunde mit unseren Kindern im Garten war, weil ich ein anderes Gespräch hatte, kam sie außer sich und sagt, Herr Seidler, ich habe sowas noch nicht erlebt. Ihre Kinder rennen beim Spielen und passen noch beim Rennen auf, dass sie nicht auf ein Blümchen treten. Ich habe mich gefreut. Das ist dieses, dass das Gesetz Gottes in das Herz eines Menschen gegeben wird, wenn er ihm dient. Dort ist diese Sorgfalt. Dort ist dieses Fehlen von Mutwillen. Dort ist das veränderte Herz, was im Respekt gegenüber anderen Lebendigen seinen Weg ehrfürchtig geht. Das ist das, was Gott in uns machen will. Uns zu sorgfältigen Menschen, die sich freuen an dem, was er wachsen lässt. Seht die Blumen des Feldes, wie sie in ihrer Pracht schöner sind als Salomo. Das ist, da wird der Blick wieder geschärft bei den Menschen, die vor Gott umkehrt. Dass man nicht nur sich interessiert, wie das nächste Computerspiel auf die Konsole zu laden ist, sondern was für wunderbare Dinge uns umgeben. Ich freue mich jetzt zum Beispiel morgens schon, dass der erste Vogelruf wieder den Frühling ankündigt. Ich erinnere mich aber an Jahre meines Lebens, wo dafür mein Geist komplett versperrt war. Wo ich in mir so gefangen war, dass ich nichts wahrgenommen habe außen. Vielleicht noch meine Krähe gehört, wenn die gekrächzt hat. Aber nicht mehr das Feine, was uns umgibt, wo Gott uns mit seiner Güte, Freude und Freundlichkeit in unsere Herzen gibt, um uns an dem Leben zu freuen, was er für uns bereithält. Und deswegen endet dieses Kapitel erstmals mit diesem schweren Not: Zu dir herrufe ich, denn ein Feuer hat die Weideplätze der Steppe verzehrt und eine Flamme alle Bäume des Waldes versenkt. Auch die Tiere des Feldes schreien, lechzen zu dir, denn vertrocknet sind die Wasserbäche und ein Feuer hat die Weideplätze der Steppe verzehrt. Unsere Kinder haben Tiere. Manches Mal sind sie nicht ganz gleichmäßig in der Fütterung. Und die Meerschweinchen quieken dann so. Weiß ich immer, die sind hungrig. Und ich denke dann jedes Mal, wenn doch Menschen, die so hungrig sind in ihrer Seele, auch jedes Mal so schreien würden. Dann wird man erinnert. Dann muss man sich darum kümmern. Viele Menschen haben sich daran gewöhnt, die Qual ihrer Seele mit sich selber abzumachen. Und es ist ihnen dann nicht zu helfen. Wisst ihr das? Viele Menschen haben sich daran gewöhnt, alles wegzulächeln. Man merkt nichts von dem, was in ihnen vorgeht. Und wiederum in den Psalmen wird uns gesagt, Psalm 42, wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Und dieses unbedingte Schreien nach Gott, das ist es, was unsere Seele wieder gesunden lässt. Ich sage das denen unter uns, die gerade in solchen Prozessen sind, wo sie sich des Schreiens ihres Innersten bewusst werden, dass sie dieses Schreien zu Gott hinrichten. Nicht ins Telefon, nicht jemandem anders das Ohr damit abkauen, nicht hier und dort Hilfe suchen, sondern zu dieser einen einzigen Stelle, wo Hilfe ist, bei dem lebendigen Gott. So schreit meine Seele nach dir, oh Gott. Und dann heißt es, lass fröhlich sein und sich freuen in dir alle, die dich suchen. Die deine Rettung lieben, lass stets sagen, erhoben sei der Herr. Dort wird die Seele eines Menschen gesund. Wir haben hier in dem Propheten Joel im ersten Kapitel diese Stufen der Heimsuchung Gottes. Und das Ende ist, dass ein Mensch, der unter dieser Heimsuchung Gottes ist, Gott suchen muss mit ganzem Herzen. Dass jemand, der in diesem Prozess ist, Gott suchen muss von ganzem Herzen. Dass es nicht geht, dass man hier und dort Hilfe sucht. Heute die Telefonseelsorge, morgen die Nachbarin, übermorgen ein Wahrsager, am dritten Tag noch jemand, ein Ratgeberbuch. Und so verleppern sich Menschen und empfangen nichts, obwohl Gott sie heimsucht. Und deswegen erleben auch wiederum diejenigen, die im Dienst sind, Hinweisen auf den, der alleine Hilfe gibt, Jesus Christus. Amen.